In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Vorstandsvorsitzenden der österreichischen Bundesliga. Wir sprechen mit Christian Ebenbauer über den Eklat nach dem Wiener Derby. Sind die Strafen für den SK Rapid und die Akteure in diesem Ausmaß in Ordnung? Was bedeuten die Vorkommnisse auch für die Zukunft? Wie sieht es lizenztechnisch für die Clubs in der Bundesliga und zweiten Liga aus? Und welche Kritikpunkte sind am aktuellen Ligaformat berechtigt?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 218.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Und wir freuen uns heute, den Vorstandsvorsitzenden der österreichischen Bundesliga begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein und herzlich willkommen an Christian Ebenbauer. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und auch heute wieder mit dabei ist Sky-Experte Alfred Tater und mein geschätzter Kollege Martin Konrad. Auch ein herzliches Hallo an euch beide.
Herzlich willkommen. Grüße euch.
Ja, also meine Ausführungen zunächst einmal. Da gibt es einiges zu erklären. Vor rund einer Woche gab es leider im Anschluss an das 342. Wiener Derby auf Seiten des SK Rapid einen Eklat. Düsseldorfer gewannen ja gegen die Wiener Austria mit 3:0. Geschäftsführer Steffen Hofmann war auf einem Video mit einem Megafon vor den Rapid-Fans zu sehen. Dabei wählte der ehemalige Mittelfeldspieler klar beleidigende Worte in Richtung von Austria Wien. Auf einem weiteren Video waren der Co-Trainer Stefan Kulowitz und Spieler der Hütteldorfer zu sehen. Und dabei wurden homophobe Gesänge angestimmt. Es folgten Entschuldigungen von Vereinsseite. Die Bundesliga zeigte den Verein und auch die betroffenen Akteure an. Am Montag gab der Senat 1 ein Urteil bekannt. Rapid erhält bis März 2026 einen Punkteabzug von 3 Zählern auf Bewährung. Steffen Hofmann erhält aufgrund von Ehrverletzung, handelt es sich um den Paragraph 111, eine Funktionssperre von 2 Monaten. Co-Trainer Stefan Kulowitz aufgrund von Diskriminierung fasst eine Sperre von 3 Monaten aus. Jeweils 1 Monat davon ist zur Bewährung ausgesetzt. So, und jetzt zu den Spielern Guido Burgstall und Marco Gröll wurden aufgrund von Diskriminierung für 6 Pflichtspiele gesperrt, 3 davon bedingt. Thorsten Schick, 5 Pflichtpartien, 3 davon ebenfalls bedingt auf 24 Monate. Maximilian Hofmann bekam aufgrund der Verletzung des Fairplay-Gedankens 3 Spielesperre, 2 davon bedingt. Und Torhüter Niklas Hedl bekam ebenso eine Sperre von 3 Pflichtspielen, 2 davon bedingt. Dazu sind alle Genannten zu einer Teilnahme an Workshops zum Thema Diskriminierung verpflichtet. So, ich weiß, das war jetzt ziemlich viel und ich hoffe, ich habe das alles richtig wiedergegeben. Christian Ebenbauer, gleich einmal die Frage an Sie. Was ist denn Ihre Meinung zu diesen Urteilen und vor allem, wie haben Sie diesen Eklat rund nach dem Wiener Derby wahrgenommen?
Ja, in erster Linie war es natürlich schade, dass und ich war selbst im Stadion und das Spiel gesehen und war ja ein toller Fußballnachmittag, aber dass natürlich dann in den nächsten Tagen das Spiel selbst leider in den Hintergrund getreten ist. Fakt ist natürlich, dass sowohl die Bundesliga als auch die Clubs, als auch der Fußball generell, wir stehen für Toleranz, Integration, Offenheit. Jeder und jede, unabhängig von Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, soll und ist willkommen und soll Freude am Fußball haben. Das ist uns wichtig und aus meiner Sicht ist das auch sogar so, dass gerade der Fußball nicht nur Vorbildwirkung hat in diesen gesellschaftlichen wichtigen Dingen, sondern auch haben soll. Und insofern ist es natürlich dann in weiterer Folge und deswegen gibt es ja die Rechtspflegeordnung des ÖFB und vor allem auch die FIFA und UEFA-Regularien da gewesen, dass hier ein Verfahren einzuleiten ist aufgrund dieser Vorfälle oder aufgrund dieser Videos, die vorgelegen sind. Und das Verfahren selbst ist dann, wie kurz zuvor angeführt, eben am Montag abgeführt worden und sind die Urteile in erster Instanz ausgesprochen worden. Über die Urteile selbst möchte ich auch keine Meinung abgeben, weil es ist auch so, dass Rapid Protest ja angemeldet hat und noch ein Protestverfahren stattfinden wird und ich ja nicht jetzt vor Abschluss oder zu den laufenden Verfahren meine persönliche Meinung abgeben will.
Ja klar, aber jetzt sagen manche, gut, die Strafen sind zu hoch ausgefallen, sprich unverhältnismäßig. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen das nicht bewerten, beurteilen, aber glauben Sie, dass der Senat 1 hier ganz bewusst in dieser Causa ein deutliches Zeichen setzen wollte? Ist ja auch in Paragraph 112 festgelegt, glaube ich, mit 5 Spielen, was die Diskriminierung und homophoben Gesänge betrifft, dass das so festgelegt ist. Ist das dann das Mindestmaß Wäre da auch noch eine höhere Strafe möglich gewesen?
Also von den Regelungen her, sowohl wenn man jetzt den fragestehenden Paragraph nimmt, das ist auf der einen Seite eben der Paragraph 112 mit der Diskriminierung, da ist das Mindestmaß tatsächlich 5 Pflichtspiele, also für Spieler, und das ist auch kein kann oder soll oder, sondern es ist mindestens, also wenn der Sachverhalt festgestellt wird, dass er erfüllt wird, vom Gremium mit mindestens 5 Pflichtspielen zu bestrafen, kann aber eben unter Berücksichtigung von mildernden Umständen dann eben bedingt nachgesehen werden. Das liegt im Ermessen des Gremiums beziehungsweise der entscheidenden Personen. Im Paragraph 111a, der ja bei Niklas Hedl und Maximilian Hoffmann zur Anwendung gekommen ist, ist es der Paragraph 111a, wo es mindestens 2 Spiele sind. Und beim 111er, bei der Ehrverletzung, sind keine Spieler betroffen, aber da sind es auch mindestens 2 Spiele. Und deswegen ist das schon das Mindestmaß, das ist richtig.
Ja, Alfred, also es war klar, dass die inakzeptablen Geschehnisse, Vorkommnisse von den genannten Akteuren eine Strafe nach sich ziehen werden. Hast du mit solch einer hohen, unter Anführungszeichen, für manche ist es eine hohe Strafe, am Ende gerechnet, findest du die ausgesprochenen Strafen angebracht oder sind sie für dich überzogen?
Na, die Sache ist die, kennst du Moos? Moosche Härteskala? Noch nie gehört, oder? Das? Na, das ist eine ordinale Skala von 1 bis 10. Ja, ja, die vergleicht untereinander sozusagen den Härtegrad von Substanzen. So, jetzt ist die Frage, ob das Urteil zu hart war. Es gibt allerdings aus meiner Sicht keinen Vergleich. Ja, also Diamant und Topaz kannst vergleichen, aber wenn du das eine Urteil dann jetzt hernimmst, ist es ein singuläres Urteil, ohne dass es sowas schon einmal vorher gegeben hätte in diesem Zusammenhang. Daher kann man keinen Vergleich anstellen, ob es zu hart ist oder ob es zu weich ist oder was auch immer. Der einzige Gradmesser in diesem Zusammenhang wäre die Bestimmungen, die Strafen auch festlegen in ihrem Ausmaß. Und jetzt haben wir gerade gehört, dass die Mindestsache der Fall war. Also warum sollten wir da über Härte diskutieren? Wenn es mindeste Bestrafungen sind, dann ist es ja nicht hart im Sinne von Diamant, sondern weich im Sinne von du weißt schon was.
Weiß ich jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall wieder etwas gelernt. Und weil du sagst, dann nicht Vergleich, beim Frankreich, da gab es einen unsäglichen Vorfall, bei dem 4 Spieler von Paris Saint-Germain nach homophoben Gesängen, was übrigens noch auf dem Spielfeld stattgefunden, für ein Spiel bedingt gesperrt wurden. Die Strafe wurde also zur Bewährung ausgesetzt. Dabei handelt es sich um Hakimi Dembélé, Kolo Muani und Kurzawa. Dazu musste der Verein eine Tribüne, von der aus Spieler von Olympique Marseille ebenfalls homophob beleidigt wurden, für eine Begegnung schließen. Jetzt stellt sich die Frage, Christian Ebenbauer, inwiefern ist das Ganze für Sie überhaupt vergleichbar? Das findet nämlich gerade statt, dieser Vergleich, auch was das Strafmaß anbelangt.
Ist ein interessanter Punkt und auch wichtiger Punkt, wo wir natürlich auch bei den französischen Kollegen nachgefragt haben, nicht die genaue Antwort bekommen haben, vor allem wie der Paragraph ausgestaltet ist. Dazu muss man beispielsweise wissen, dass der Diskriminierungsparagraph der FIFA selbst in den FIFA-Regularien, also wenn es jetzt eine Weltmeisterschaft oder sonstiges, eine Mindeststrafe von 10 Spielen ansetzt. Also nur als Vergleich. Wir wissen nicht, wir haben keine Antwort bekommen. Wir wissen, was bestraft wurde. Das haben wir mittlerweile und natürlich auch erfahren. Nämlich, es waren in dem Fall keine homophoben Sprechchöre, sondern diskriminierende. Und dass wir aber, wenn man es gesamt sieht, natürlich, oder das Gremium, ich sage jetzt eben, deswegen haben wir die interne Gerichtsbarkeit, auf Basis der in Österreich geltenden Regelungen beurteilen muss, sprich auf Basis der ÖFB-Rechtspflegeordnung, die eben diese Mindeststrafen vorsieht. Bei den Franzosen wäre es, und ist auch wohl, interessiert mich selbst auch noch persönlich, auf Basis welcher Bestimmung und wie die Bestimmung dort aussieht, dass diese Strafe ausgesprochen wurde.
Ja, das ist natürlich ein hochinteressantes Thema. Martin, jetzt haben wir schon gehört, vor allem der SK Rapid meinte, diese Strafen in Form der unbedingten Sperren für die Spieler seien zu hoch. Der Präsident Alexander Vrabec hat einen Protest angekündigt. Gleichzeitig präsentierte der Club seinen Maßnahmenkatalog. Ist die Vorgehensweise des SK Rapid für dich angebracht, was jetzt diesen Protest bei diesen unbedingten Sperren anbelangt? Oder hätten die Hütteldorfer, wie soll ich jetzt sagen, unter Anführungszeichen Einsicht zeigen sollen und die Urteile so akzeptieren? Wir dürfen nicht vergessen, am Sonntag steht das Entscheidungsspiel in Austria, in Klagenfurt gegen Austria Klagenfurt an.
Ja gut, das Sportliche ist das eine, es hat aber damit jetzt, finde ich, nur peripher zu tun. Ich wollte nur noch ergänzen, wenn die Richter der Meinung sind, dass der Tatbestand der Diskriminierung erfüllt ist, dann müssen sie auch im Rahmen der möglichen Strafen handeln. Und wenn dann da die Mindeststrafe praktisch verwendet wird, 6 Spiele praktisch die Mindeststrafe, dann ist es mit Sicherheit keine harte Strafe, sondern dann gibt's ja auch gar keine anderen Optionen. So, und bei den anderen Tatbeständen hat man sich auch eher am unteren Limit, um nicht zu sagen am untersten Limit, festgehalten. Mit anderen Worten, also streng ist nur, wenn man nicht davor den Strafrahmen sich näher angesehen hat. Das mag durchaus bei vielen der Fall gewesen sein. Das ist das eine. Das andere ist, Rapid hat sich zwar in aller Form entschuldigt und auch die Spieler, das ist ja irgendwie selbstverständlich, es gibt jetzt einen Maßnahmenkatalog, aber ganz stimmig ist es nicht, dann auch gegen diese Strafen, die, wie gesagt, eigentlich die Mindeststrafen darstellen, dann auch zu protestieren. Es steht natürlich jedem zu. Für mich ist es aber nicht im Einklang mit den Aussagen unmittelbar nach den Veröffentlichung der Videos. Aber es ist natürlich erlaubt, weil wir sind zum Glück in einem Rechtsstaat. Und auch wenn das Fußballrecht manchmal etwas eigenwilliger ist, auch hier gibt es zum Glück 3 Instanzen.
Ja, dann stellen wir gleich die Frage. Die Zeit drängt. Ein möglicher Termin wäre der Freitag. Geht sich das alles noch aus, Christian Ebenbauer?
Ist noch nicht fix aus unserer Sicht, also aus Geschäftsstellensicht natürlich, wenn man jetzt die Vergleiche setzt und wie normalerweise also wir haben diesen Fall eben erstmals, aber wenn man es jetzt mit klassischen roten Karten vergleicht, muss man ja bedenken, eine rote Karte zieht automatisch eine Spielsperre mit sich. Also im Normalfall hat man eine rote Karte am Wochenende, am Montag, Tag der Senat 1, spricht eine Strafe aus. Das Wochenende muss auf jeden Fall gestanden werden und dann hat man eine Woche Zeit normalerweise für den Protest. Da schaut man natürlich in allen Belangen, dass man in dieser Zeit recht, weil wir Gott sei Dank in einem Rechtsstaat leben und das auch in unseren Verbandsregelungen in der internen Gerichtsbarkeit so festgelegt haben, dass man Rechtssicherheit hat, schnellstmöglich. Ja, und das auch, wenn eben die Mittel ausgeschöpft werden, die zur Möglichkeit stehen, dass man das auch schafft. Hier geht's rein darum, das muss man sich auch vor Augen halten. Der Senat 1 hat ein sehr langes Verfahren am Montag abgehalten und der Protest von Rapid ist gestern angemeldet worden. Das passiert im Normalfall innerhalb von 3 Tagen und dann, wenn dieser Protest angemeldet wird, wird ein Langbeschluss ausgefertigt. Und hier geht es eben um den wesentlichen Punkt der Langbeschlussausfertigung, dass die Langbeschlüsse fertiggestellt sind, damit überhaupt Rapid den Protest machen kann und seine Protestschrift beim Protestkomitee einbringen kann. Dass dann noch in weiterer Folge natürlich die Protestkomitee-Mitglieder auch Zeit haben müssen, beziehungsweise zur Verfügung stehen müssen, ist klar. Für möglich halte ich es, aber fix ist es noch nicht, da meines Wissens auch die Langbeschlüsse noch nicht fertig ausgestellt sind.
Ja, ich glaube, am Montag dauert die Tagung über 4 Stunden. So, jetzt befinden wir uns einmal im Konjunktiv, was ich erwähne. Am Sonntag steht die 22. und somit letzte Runde im Grunddurchgang der Admiral-Bundesliga an. Wie gesagt, der SK Rapid kämpft in Klagenfurt um die Meistergruppe. 5 Spieler fehlen jetzt aufgrund des Eklats nach dem Wiener Derby gesperrt. Inwiefern muss die Liga da jetzt auch von Seiten des SK Rapid mit rechtlichen Schritten rechnen? Nur als Beispiel, Niklas Hedl fehlt jetzt in Klagenfurt, Rapid verliert in Kärnten. Danach wird die Sperre des Torhüters eventuell reduziert, rückwirkend. Düdeldorf argumentieren, dass der Spieler eingesetzt werden hätte können und sie ja vielleicht dann gewonnen hätten. Also das klingt alles schon nach reichlich Chaos. Wie sieht's da auch mit der Rechtsberatung aus für die Bundesliga? Der Kurier hat schon recherchiert, also eine Millionenklage, die würde so wohl nicht durchkommen, weil Rapid sich da eben im Konjunktiv bewegt. Ist das auch Ihr Wissensstand, Christian Ebenbauer?
Wissensstand, ich weiß von meiner doch etwas längeren Erfahrung schon im Fußball und auch in der Bundesliga. Und das höchste Ziel ist ja die Wettbewerbssicherheit und vor allem auch die Bewerbsführerschaft. Und das ist auf der einen Seite, wie vorher angeführt, dass man bestmöglich Rechtssicherheit hat bevor die Dinge passieren. Aber Fakt ist auch, dass man natürlich, und das ist so ein Punkt mit Sperren, eben keine aufschiebende Bedingung, damit eben nicht taktiert werden kann, wer wie wann, wo dann einen Protest einbringt oder nicht einbringt und welches Spiel dazwischen stattfindet. Und deswegen mache ich mir da weniger Sorgen, weil das sind klare Spielregeln, um auch die vorher vereinbart sind, damit man auch, damit man den Wettbewerb für alle Teilnehmer möglichst gleich und bestmöglich abführen kann. Ich bin mir auch sicher, dass man, wenn man jetzt betrachtet wie man es anders handhaben könnte, wenn man jetzt diskutiert, eine aufschiebende Wirkung, gerade in solchen Fällen, kann man alles überlegen. Ich glaube nur, es hat schon gute Gründe, warum es nicht so ist. Und das haben wir auch bei mehreren Beispielen schon gesehen. Deswegen am Ende geht es mir darum, im besten Fall natürlich im Vorhinein alles lösen, aber es geht halt nicht immer, weil Spiele finden halt im Normalfall jede Woche statt. Ja. Und vor allem, ein wesentlicher Punkt ist auch noch dazu, wie kann man dann, wenn verloren würde, beweisen, dass man im anderen Fall gewonnen hätte? Aber das ist jetzt schon inhaltlich und auf den Inhalt will ich da eigentlich gar nicht so sehr eingehen.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube auch, dass Rapid wäre auch gut beraten. In der Emotion, wie man sieht, macht man viele Dinge. Rapid wäre auch gut beraten, manches zu akzeptieren. Ich finde das jetzt auch, also ich finde das Urteil insgesamt ein kluges Urteil. Man hat nicht eingegriffen und eben Punkteabzüge unbedingte, weil es ja eigentlich eben kein sportliches Ereignis war, das die gesamte Mannschaft, den gesamten Club betrifft. Man hat eben bestimmte Personen, die sich Fehltritte geleistet haben, herausgenommen bzw. bestraft. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen. Und deshalb glaube ich auch, es ist ein vernünftiges Urteil, das natürlich eine Auswirkung hat. Natürlich, es soll ja auch eine Strafe sein. Und das muss man sich auch bewusst sein. Insofern finde ich es jetzt auch, wenn ich die Medien oder auch Äußerungen lese, absolut unverständlich, wenn hier dann bei so einem Thema letztlich plötzlich noch einmal dann mit anderen Keulen geschwungen wird und vor allem auch, wenn von vielen Fans auch dann plötzlich gesagt wird, dann muss man aber auch ganz genau bei den anderen Vereinen schauen. Ja, also es ist ja wohl ein großer Unterschied, ob es Spieler sind oder in dem Fall sogar ein CEO oder ein Trainer, also leitende Angestellte, oder ob es Fans sind. Nicht, dass es zu entschuldigen ist, wenn von den Fantribünen etwas passiert, aber es ist eben ein Unterschied und da kann man natürlich anders einwirken, aber als bei Spielern. Und bei Spielern muss man wahrscheinlich hier auch tatsächlich Grenzen setzen und die wurden eben überschritten und deshalb hat eben auch der Strafsenat Grenzen gesetzt.
Ja, Martin, würde mich auch noch interessieren, manch einer sagt ja auch, der Geschäftsführer Steffen Hofmann darf sich so etwas in seiner Funktion, natürlich niemand darf sich so etwas leisten, aber klar, er in dieser Funktion schon gar nicht, wäre für dich ein Rücktritt dann vielleicht sogar anzudenken gewesen?
Also, das ist ja Sache von Rapid. Ich sag mal so, ich glaube, in vielen Unternehmen würde ein CEO nach so einem Auftritt auf alle Fälle einmal Schwierigkeiten haben, diese Position zu behalten. Aber das muss ja eben jede Firma für sich selbst entscheiden. Und aber vielleicht hat der Alfred dazu auch eine mehr.
Ja, ich bin mir sicher, Alfred hat dazu eine Meinung. Er schüttelt schon mit dem Kopf. Gut, dass ich ihn sehe. Möchtest du dazu noch kurz Stellung nehmen? Aber ich meine allgemein, Alfred, was ich dich auch fragen wollte, wir sollten hier über das Sportliche reden. Rapid hat 3:0 gewonnen. Davor gab es das erste Freundschaftsspiel der Frauenmannschaft. Und trotzdem, jetzt im Fußball ist weiterhin die Rede davon. Leider gibt es homophobe Beleidigungen, Sprechgesänge, allgemeine Beschimpfungen im Stadion. Wie kann dieses Problem endlich in den Griff bekommen werden? Und vielleicht gehst du ja auch noch auf die Thematik mit Steffen Hofmann kurz ein.
Gut, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Erstens, man könnte endlich einmal einen evolutionstheoretischen Blick darauf werfen, warum das so etwas überhaupt geschieht. Nur, da müsste man die neurologische Schaltkreistheorie von Wilson kennen und die kennt niemand außer ich.
Zweitens. Ich habe im Studium sehr viel mich damit beschäftigt.
Also wir sollten alle gescheiter werden, wolltest du damit sagen?
Das möchte ich durch die Blume so sagen.
Warum es so einfach wäre, Alfred?
Naja, warte ein bisschen. Ich bin ein Kulturpessimist an und für sich und man könnte dieses ganze Dilemma eigentlich dann in solche Worte fassen. Wir sind nicht böse, weil wir Böses tun, sondern wir tun Böses, weil wir böse sind. Heißt also, der Mensch ist im Grunde seines Wesens eigentlich katastrophal gestrickt. Drittens, man könnte es auch aber auch kulturpositiv sehen und da möchte ich jetzt das bringen, warum es eine Verbesserung geben kann. Seit es Menschen gibt, gibt es Kulturen und in vielen Kulturen in der Geschichte hat es einen Grundsatz gegeben, die sogenannte goldene Lebensregel im Zusammenleben der jeweiligen Menschen, nämlich was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So, Heißt also, da gilt es anzusetzen, weil ich glaube, niemand möchte beschimpft werden, so wie es den Austrianern ergangen ist. Niemand möchte zum Beispiel wegen seiner sexuellen Orientierung beschimpft werden, etc. etc. Das heißt, was im Prinzip geschaffen gehört, ist endlich eines zu verstehen. Du lebst in einer Blase, aber die anderen auch in einer Blase. Und wenn du die anderen beschimpfst, dann hätte er nach deinen Denkweisen auch das Recht, dich zu beschimpfen. Und wenn man das endlich versteht, dass wir alle in keiner Blase leben, sondern ein Zusammenleben organisieren müssen, ohne Frust, Hass, was auch immer, dann ist das ein großer Schritt, den uns die Rapidler hier geschenkt haben.
Ja, ich glaube, Empathie ist da auch ein ziemlich wichtiges Wort in diesem Zusammenhang.
Empathie ist ein Wort im sozialen Aspekt. Im Sport nennt man das Fairness.
Ja. Und noch ganz kurz zurück auf Steffen Hofmann, oder möchtest du da kein Statement dazu abgeben, zu einem möglichen Rücktritt?
Ich spiele immer Lotto am Wochenende, einen Tipp.
Wie oft hast du gewonnen,
Alfred? Na warte, lass mich fertig reden. Entschuldigung. Und da steht immer drauf, möglicher Gewinn.
Ja, okay.
Ja, wir wissen ja nicht, wie Rapid drüber denkt oder wie Rapid vielleicht auch noch darüber berät. Fakt ist für mich, und um das noch einmal zu präzisieren, für mich sind da zwei Dinge noch wesentlich, vor allem was Steffen Hofmann betrifft. Erstens, da heißt es emotional, waren da irgendwie alle, wir reden hier von Stunden nach einem Spiel, ja. Also emotional ist für mich, wenn ein Spieler unmittelbar nach Schlusspfiff ein Interview gibt, dann soll es Emotionen geben und da muss man auch nachsichtig sein. Und das Zweite ist für mich, wenn ich einen Tag später eine Aussendung lese, wo drinnen steht, das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, dann habe ich Zweifel am Gesagten oder an der Reue. Und deshalb war meine Verwunderung groß, dass es überhaupt passiert und dann noch so eine Art und Weise von Entschuldigung kommt. Aber wie gesagt, ich spreche nur mit anderen Unternehmen und anderen Firmen, wo doch sehr überrascht reagiert wurde, wie eben reagiert wurde.
Ja, unabhängig vom Urteil präsentierte der SK Rapid dann am Dienstag den Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Homophobie und Sexismus. Dabei werden 10 Hauptpunkte ganz klar angeführt. Ist natürlich wichtig, dass das in Folge auch alles so eingehalten wird. Aber, Christian Ebenbauer, wie wichtig war denn auch dieser Schritt mit dem Maßnahmenkatalog? Und andersrum gefragt, warum hat es diesen Maßnahmenkatalog nicht schon längst gegeben?
Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Ich wollte eigentlich zu dem vorher noch was sagen, aber jetzt bei dem Thema mal, gerade im Bereich Diskriminierung, Homophobie, Antisemitismus, aus meiner Sicht gerade in der Bundesliga und die Clubs machen in den letzten Jahren sehr viel. Also das ist egal, ob es jetzt die Vorträge beim Fankongress 2019 waren mit von einem homosexuellen Kollegen vorgetragen, mit den Fangruppierungen darüber diskutiert, über die homophoben auch Fangesänge, warum notwendig, warum nicht positiv, warum nicht anders, und eben also das da begonnen bis zur Homophobie-Ombudsstelle, die wir seit 2018 haben, aber eben auch in den anderen Bereichen, und das aus meiner Sicht sehr viel getan wird, aber anscheinend nicht genug, das ist klar. Also weil im Bewusstsein war es ja nicht, ist egal, ob wir jetzt wieder was aufs Leitbild kommen, wir haben es alle in unseren Leitbildern stehen, die Weltoffenheit, und dass es auch in die Köpfe kommt, muss man sagen, ist ja aber, muss man auch so ehrlich einmal sein, ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema und nicht nur ein fußballtechnisches Thema, wo wir hin müssen, und dass man nicht genug Schritte setzen kann, um auch dieses Bewusstsein in den Köpfen zu verankern. Und da ist aus meiner Sicht jetzt gerade, und deswegen hoffe ich immer noch, dass dieser Anlass, den wir jetzt gehabt haben mit dem Video, etwas Positives bewirkt, weil so divers, wie man diskutiert hat jetzt in den letzten 2 Wochen, aus meiner Sicht, in meiner Blase, wenn man in Fredels Worten sagen will, sehr intensiv, aber ich glaube auch sonst in Rest Österreich auch sehr, sehr divers darüber gesprochen hat, dass einfach Bewusstsein geschaffen wird und so vielleicht auch die Entwicklung schneller vorangeht. Weil wenn man eben darüber nachdenkt, wie es in den letzten 30 Jahren war oder wie es in den 80er, 90ern in den Stadien waren und was dort alles für Laute und Rufe gesungen wurden, die es jetzt nicht mehr gibt und auch im homophoben Bereich hoffentlich jetzt dann auch endlich eine Besserung stattfindet. Vor allem aus meiner Sicht, wenn man bedenkt, dass solche Vorfälle dann eben dazu führen, dass alle drüber nachdenken. Und soweit ich gestern gelesen habe, selbst in der Fankurve von Rapid schon eigene mehrere Sektionen sagen, ja, warum machen wir das eigentlich oder gehen wir in eine andere Richtung? Und das ist ja genau die Entwicklung, in die wir wollen.
Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Dann wollten Sie noch zum Maßnahmenkatalog von Rapid etwas sagen, warum es den nicht schon früh gegeben hat, aber ich glaube, das steckt eh schon in der Antwort drinnen, dass jetzt eben auch
vieles ändern kann. Ja. Ich glaube, es soll Verstärkungen sein, es sollen noch neue Aspekte reinkommen. Wir haben morgen auch zum Beispiel bei uns in der Geschäftsstelle und mit dem ÖFB zusammen mit 100% Sport, mit Fairplay, mit unserem Ombudsmann, dass wir uns einmal einen runden Tisch auch wieder Maßnahmen, auch wenn wir stetig Maßnahmen setzen, aber es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt eben plakativ jetzt eine Aktionswoche macht, sondern was man darüber hinaus eben noch tun könnte und nicht nur klassisch plakative, sondern dass die Bewusstseinsverankerung einfach schneller vor sich geht. Und das muss unser aller Ziel sein.
Ja, absolut, stimme ich voll und ganz zu. Ein anderer Fall, der sich am vergangenen Sonntag im Allianzstadion zugetragen hat, da ist auch ein Video aufgetaucht aus der Lustenau-Trainer Andreas Jeraff, hat sich da einen verbalen Schlagabtausch mit einem Besucher geliefert, hat diesem dabei eine Watschen angedroht. Das Ganze wurde auf einem Video, wie gesagt, festgehalten. Die Bundesliga zeigte den Cheftrainer der Vorarlberger aufgrund von unkorrektem Verhalten an. Wann ist hier mit einem Urteil zu rechnen und vor allem mit welcher Strafe für den Trainer von Austria Lustenau?
Strafe noch offen, also die Anzeige auch hier natürlich wieder ist auch ein Teil der Rechtspflegeordnung, noch dazu offiziell am Platz im Spielfeldbereich über die Verhaltensweise vorher angesprochen, wenn der Martin gesagt hat, die Emotion direkt nach dem Spiel, soweit wie auch mitgeteilt wurde, ist auch um seine Familie gegangen, ist auch dann auch eine Frage des Milderungsgrundes und muss dann auch der Senat wieder beurteilen, in welche Richtung oder ob eine Sanktion und welche Sanktion hier zum Tragen kommt. Ich gehe davon aus, dass es nächsten Montag auch hier wieder zur Verhandlung kommt und dass dieser Sachverhalt nächsten Montag beim Senat 1 da behandelt werden wird.
Ja, also wir werden heute hier mit Sicherheit leider auch keine endgültige Lösung hinbekommen. Es ist aber wichtig, dass wir eben über diese Themen sprechen. Und wichtig bleibt auch zu betonen, dass jede Art von Beleidigungen, vor allem homophobe Äußerungen, antisemitische, wie auch immer, überhaupt keinen Platz im Fußball oder anderen Sportarten haben oder überhaupt nicht vorkommen sollten. Und damit würde ich dann gerne zum nächsten Thema kommen.
Herr Dotto, darf ich kurz noch ein bisschen zurückspringen?
Sehr gerne,
Christian. Weil ich es trotzdem einfach interessant finde. Da ist immer schnell drüber gesprungen. Aber gerade, ich meine, dass der Zeitpunkt des Vorfalls natürlich der denkbar ungünstigste ist. Noch dazu mit dem natürlich, Gott sei Dank, dass die 22. Runde, dass wir diesen Spannungscharakter in der Mitte der Meisterschaft haben, aber natürlich zu diesem Zeitpunkt, aber die Auswirkungen und eben, wenn man dann von Paragraphen spricht und was die Möglichkeiten sind und dass eben in dem Fall, wenn der Sachverhalt festgestellt wird, die Spielsperre verpflichtend, also schon als Mindeststrafe überhaupt, da gibt es keine Ermahnung, Geldstrafe, das würde alles nur zusätzlich gehen, sondern da ist die Spielsperre schon fix verankert, nur die Auswirkungen sind enorm und deswegen ist auch die Dauer immer so wichtig. Warum sage ich das? Denken wir jetzt nur letzte Woche, wie der Vorfall war, wenn man sagt, man macht das Verfahren schon allein schnellstmöglich, weil sonst kommen immer, und ich versuche immer dann das Bewusstsein zu lenken auf alle Clubs. Wie ist das für die anderen? Man muss schauen, oder als Geschäftsstelle oder auch als Gremium oder in der internen Gerichtsbarkeit, man macht alles so schnell wie möglich, weil dann kommt der Nächste, warum ist nicht schon da verhandelt worden, dann wären sie schon bei mir gesperrt gewesen. Jetzt haben wir sogar den Fall, dass wir die 22. Runde haben. Wir stehen noch dazu gerade vor einer Auslosung für den Finaldurchgang. Nun natürlich, jetzt muss man sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat, wenn es dann im Finaldurchgang bei den Top 6 darum geht, okay, jetzt spiele ich dann gegen Rapid, wo die Spieler noch gesperrt sind, dann möchte ich am liebsten gleich gegen Rapid spielen und die anderen dann erst später. Also die Auswirkungen sind sportlich schon in alle Richtungen. Die Diskussion ist Tür und Tor geöffnet. Und in diesem ganzen Potpourri, das ist unserer Sicht halt immer wichtig, dass man versucht, den Sachverhalt schnellstmöglich in der internen Gerichtsbarkeit aufzudröseln und klar für alle schnellstmöglich Klarheit und vor allem Rechtssicherheit zu schaffen.
Ja, aber da möchte ich nur ergänzen, das darf natürlich kein Thema sein, weil wenn es gewesen wäre im September nach Runde 5 oder 6, dann wäre es eben da gewesen. Also der Vorfall an sich rückt ja, finde ich, mittlerweile fast in den Hintergrund, weil jetzt geht es darum, ist die Strafe zu hoch, ist sie zu niedrig, wann soll sie umgesetzt werden, wann gibt es einen Protestkomitee-Termin. Also ganz ehrlich, das Problem, das ich mittlerweile schon von vielen Seiten sehe und nicht hier in unserer Runde, ist eben der Punkt, dass man sagt, eigentlich, was war eigentlich der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt waren unflätige Beschimpfungen, diskriminierende Äußerungen. So, die wurden bestraft. Und ich finde, dass das dann halt im Februar passiert ist und dass es jetzt natürlich im Frühjahr meistens gegen Ende einer Saison wichtigere Termine und Spielansetzungen gibt, ja, das ist eben so. Aber noch einmal, es geht schon immer noch um die Täter und das ist eigentlich der Hauptpunkt und um die Strafe und nicht der Zeitpunkt.
Ja, also immer die Frage,
wann es ausgesetzt wird, beziehungsweise wann die Strafe umgesetzt wird.
Wenn du dich zurückerinnerst, Martin, im Jahr, ich glaube, es war im Jahr 2005, wo wir das beide 2006, wie es darum gegangen ist, ein Bundeskommunikationssenat, der in einem Bescheid geschrieben hat, ein meisterschaftsentscheidendes Spiel oder wenn ein Händel, glaube ich, über das Spielfeld rennt, nur die Frage, welches Spiel ist nicht meisterschaftsentscheidend? Das ist nur eine Vor- oder Nachbetrachtung.
Ja. Ein Händel, habe ich das jetzt richtig gehört?
Ja, es waren mehrere Beispiele. Es war ein Versuch, mehrere Beispiele anzuführen, wann ein Kurzbericht so wichtig ist,
dass er
von allen verwendet werden darf. Und das jetzt ein anderes Thema. Ich wollte nur auf das meisterschaftsentscheidende Spiel. Jedes Spiel ist meisterschaftsentscheidend. Das ist immer der springende Punkt.
Ja, jedes Spiel ist wichtig. Ich probiere es jetzt noch einmal zum Thema Lizenzierung zu kommen. Außer Alfred, du wolltest noch etwas
zu dieser Thematik sagen. Ja, ich wollte schon noch was sagen, ja. Weil etwas am Rande vielleicht nicht so thematisiert wurde. Einige Wortmeldungen gingen ja in die Richtung, das ist Fußball, das gehört dazu, das war immer so, das war. So, ich erinnere mich selber, weil ich habe zu dieser Zeit Fußball gespielt, wo diese Dinge völlig normal waren, jetzt unter Anführungszeichen, da hat sich kein Mensch aufgeregt drüber. Wenn die einen die anderen beschimpft haben, so und so und so und so und die Spieler wurden beschimpft, etc., etc. So, ich erinnere daran, dass es in Österreich, ich glaube, bis in die 70er Jahre einen sogenannten Familienvorstand gegeben hat. Den Mann. So, was ist seither geschehen? Viel. Die Frauen versuchen, in die Gleichberechtigung zu kommen. Manche Parteien verweigern das immer noch mit der gleichen Bezahlung für die gleiche Arbeit. Aber im Großen und Ganzen haben sich in diesen 30, 40 Jahren gesellschaftspolitisch extrem viele Dinge gewandelt hin zu etwas anderem. Was ich sagen will, ist, auch Fußball gehört zur Gesellschaft und muss sich auch wandeln. Daher jetzt zu sagen, Fußball, das ist so immer gewesen, das ist eigentlich, das gehört dazu, wäre, wir gehören zurück in die Steinzeit.
Ja, so exakt, so ist es. Ja. Es hat sich alles geändert. Die Gesellschaft, übrigens auch im Fußball, hat sich vieles geändert. Im Fußball hat sich auch, es ist mehr Geld im Spiel, es gibt bessere Bedingungen, also die Infrastruktur. Das heißt, da nimmt man sehr wohl an und dann sollen sozusagen die gesellschaftlichen Themen irgendwie kein Thema sein oder beziehungsweise nicht Einzug gehalten haben. Insofern, Alfred,
der neurologische Schaltkreis.
Genau. Aber da brauchen wir nicht diskutieren. Und deswegen gibt es ja auch diese Rechtspflege oder diesen Strafrahmen und diese Möglichkeiten, wenn eben dagegen verstoßen wird. Das hat schon alles seinen Grund. Da haben sich Menschen ja Gedanken gemacht.
Nicht umsonst hoffentlich.
Aber insgesamt gesehen muss ich trotzdem, und ich breche die Lanze für den Fußball, ich bin der Meinung, dass gerade der Fußball als größter Sport auch in Österreich und Europa sehr oft gesellschaftlicher Vorreiter ist. Egal, ob es Migration, Fairness, Wertevermittlung ist, aber in manchen Bereichen muss man halt noch nachziehen. Das stimmt. Aber insgesamt passiert im Fußball, glaube ich, sehr viel Gutes schnell nach vorn. Insbesondere ja. Migrationsgedanke.
Und im Idealfall steht das Sportliche im Vordergrund und der Fußball bereitet uns Begeisterten allen dadurch dann sehr viel Freude. Martin, du hast gesagt, es ist auch mehr Geld jetzt natürlich im Fußballgeschäft drinnen. Jetzt spanne ich den Bogen noch einmal und komme zum Lizenzierungsverfahren. Beziehungsweise am vergangenen Montag endete ja um Mitternacht die Abgabefrist für die Lizenz- und Zulassungsanträge zur Spielzeit 2024-25. Insgesamt wurden dabei 36 Anträge eingebracht. Christian Ebenbauer, um welchen Verein machen Sie sich besondere Sorgen? Manche haben da natürlich
alle.
Das heißt natürlich, die Wiener Austria ganz oben auf dem Zettel, ist ja bekannt, dass die Violetten finanzielle Probleme haben, aber welche Vereine haben Sie da vielleicht auf der Liste oben, wo Sie sagen, könnte schwierig werden?
Gute Frage, Otto. Ich kann Sie nicht besser beantworten.
Ich habe es probiert, Martin. Probieren kann ich es ja.
Ja, nein, Sorgen. Nein, ich mache mir keine Sorgen, weil ich hoffe, dass alle Clubs sich ihre Hausaufgaben gemacht haben und nicht nur wirtschaftlich, sondern auch infrastrukturell und personell, dass sie einfach quasi, wenn uns das, wenn wie oft gesagt wird, den Führerschein für die nächste Saison erhalten. Und wichtig ist mir bei der ganzen, bei dem Abgabetermin in erster Linie, dass wir mit den 36 Anträgen, die wir bekommen haben, sehen, dass auch wieder aus allen drei Regionalligen Anträge gekommen sind für einen Aufstieg in die Admiral zweite Liga und dass das einfach, dass die Interesse zeigt an den Bundesliga-Bewerben und daran teilzunehmen. Insgesamt ist natürlich, die Zeiten sind herausfordernd, es wird wirtschaftlich nicht einfacher, wenn man das Wirtschaftliche betrachten, insbesondere wenn man natürlich, und das ist für mich immer noch ein wesentlicher Punkt, gerade die Sponsorensäule hernimmt, die seit Jahr und Tag eine wesentliche ist im österreichischen Fußball und bis vor wenigen Jahren im Durchschnitt noch 50% ausgemacht hat. Und wir mittlerweile, und das ist, glaube ich, da sieht man auch die gute Arbeit der Clubs, dass sie in die richtige Richtung gehen, diese Abhängigkeit von der Sponsorensäule weit so weit runtergegangen ist, dass sie im Durchschnitt mittlerweile nur mehr bei 25% ist, die Sponsoren- und Partnersäule. Natürlich mit großen Ausschlägen nach oben und unten, muss man sagen. Also egal, ob einer nur bei 14% ist und der andere noch bei 40%, aber dass Transfererlöse und Medienrechte da schon ein größerer Teil sind und die Gleichverteilung, also die Beine, auf denen man steht, besser verteilt sind und sicherer sind. Und das ist mir da ganz wichtig. Darüber hinaus, am 12. April kommen die erstinstanzlichen Entscheidungen. Im besten Fall haben wir 36 Goes. Davon kann man nicht ausgehen, das ist richtig. Wer jetzt in erster Instanz dann vielleicht noch nicht schafft, das Go zu bekommen, hat ja dann noch das Protestkomitee verbandsintern und in weiterer Folge wäre dann auch noch die Möglichkeit des Schiedsgerichtes. Mir haben die Verantwortlichen, wenn du die Frage gestellt hast und damit ich noch was sage, zur Austria, das ist der Austria mitgeteilt in einem Gespräch. Sie sind sehr, sehr froh Mutes mit den Unterlagen, die sie einbringen, dass sie in erster Instanz die Lizenz erhalten werden.
Ich möchte nur kurz ergänzen, weil es vielleicht nicht immer allen klar ist. Christian Ebenbauer ist als Vorstandsvorsitzender der österreichischen Fußball-Bundesliga nicht ein Teil des Senats 1 und teilt und gibt Strafen aus. Er ist auch nicht Teil des Protestkomitees, um über Berufungen zu beraten. Und er ist auch nicht Teil des Lizenzsenats, der entscheidet, ob ein Fußballverein die Lizenz für die Bundesliga oder die Zulassung für die zweite Liga erhält. Er ist eben als Vorstand dafür da, dass der Spielbetrieb aufrecht erhalten wird. Und die schwierigste Aufgabe, er hat schon gesagt, 28 verschiedene Clubs zu moderieren, die divergierende Interessen haben, aber trotzdem am Ende des Tages in einem Betrieb, in dem Fall in zwei Ligen, gegeneinander einen Wettbewerb bestreiten. Das ist seine Aufgabe. Und nur damit, glaube ich, auch im Allen klar ist, er ist nicht der, der jetzt sagt, die sind wir sympathisch und deswegen kriegt jetzt eine höhere oder eine geringere Strafe. Ich hoffe, ich habe das so richtig gesagt, Christian.
Ja, vielen Dank. Hätte ich nicht besser sagen können. Und war überraschend, aber ja, ist ein wesentlicher Punkt.
Natürlich. Wichtiger Punkt, ja. Natürlich, ja.
Nein, vor allem gerade in so Zeiten wie diesen oder wenn man so heikle Verfahren hat, geht es ja immer darum, wir sind eines der wenigen Länder, muss man sagen, wo ja auch die ganze Gerichtsbarkeit bei der Bundesliga ist. Also das ist ja in sehr wenigen Ländern so der Fall. In Deutschland wäre der Fall, der Fall Rapid beim DFB abgehandelt worden. In der Türkei ist die Lizenzierung beim Verband. In der Schweiz ist es auch getrennt. Also das eine da, das andere dort, aber noch am nächsten wie bei uns.
Auch in Italien, glaube ich, ist teilweise das Verfahren außerhalb der Liga. Die Liga ist ja nicht einmal so extra wie diese Verband. Da gibt es übrigens viele Diskussionen, gerade aktuell wegen Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Also, sind alle sehr unzufrieden dort. Ich will damit nur sagen, also in den Top-Ligen ist auch nicht alles so rosig, wie man das vielleicht in Österreich glaubt. Ne?
Ja. Nein, und gerade im Senat 5 sitzen die Experten mit Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und es geht auch darum, das sind alles vom Grundberuf Personen, die eben genau mit wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen zu tun haben und deswegen dafür auch von den Clubs in dieses Gremium gewählt worden sind. Und da sollte natürlich das Vertrauen, das Bestmögliche zu tun. Und gerade wenn es um die wirtschaftlichen die wirtschaftlichen Aspekte in der Lizenzierung geht, ist das Wesentliche. Und das muss man auch sagen, jeder Club ist angehalten, ein Testat für die Fortbestandsprognose für die kommende Saison eben abzuliefern. Wenn dieses positiv ist, was im Normalfall gegeben ist, weil sonst braucht man es nicht einbringen, geht es darum, dass bei uns die Experten im Senat 5 eben nachfragen und schauen, wo ist vielleicht ein Konjunktiv da im Testat, warum ist da ein Konjunktiv, wo muss ich noch nachschärfen, also es ist ja eigentlich das doppelte und dreifache Netz. Ausschließen kann man nie, dass dann trotzdem noch etwas passiert, aber es ist halt immer noch, dass man schaut, bestmöglich alle Netze zu spannen, um eben den Wettbewerb für die nächste Saison zu sichern.
Aber Christian, eine Frage nur, weil ja doch sehr viel Interesse offensichtlich auch an der zweiten Liga herrscht, zumindest was die Anträge für die Zulassung betrifft, die ja doch auch immer in Diskussion ist, weil sie eine Herausforderung ist für alle Beteiligten, nämlich was das Finanzielle betrifft. Heißt das auch, dass die zweite Liga in dieser Form in den nächsten Jahren, auch im nächsten Rechtezyklus in dieser Form stattfinden wird?
Die Beschlussfassung darüber wird jetzt im Juni erfolgen. Also wir haben nächsten Montag die erste Sitzung mit den Höchstliga-Clubs und dann Ende April mit den Zweitliga-Clubs, wo wir die ganzen Ergebnisse, die wir mit Hypercube uns geliefert hat, besprechen werden. Und eben auch die Frage der Größe. Aus meiner Sicht ist das derzeitige Format, wenn es in der richtigen Art und Weise gespielt wird, jetzt behandelt wird von den Clubs oder wie es zusammengesetzt ist, das Richtige. Vor allem im Anbetracht der dritten und vierten Leistungsstufen. Kann aber nicht ausschließen, dass die Clubs zu einem anderen Ergebnis kommen. Fakt ist, bis 2026 stehen die 12-16 und ich gehe davon aus, dass wir im Juni wissen, ob es auch weiter so geht. Aus meiner Sicht oder von dem, wie ich die Ergebnisse kenne, ist zumindest die Ligengröße derzeit das Richtige und die Idee dahinter.
Ja, und nur damit ich allgemein die Frage gestellt habe, also Stand jetzt ist davon auszugehen, dass sowohl in der Bundesliga als auch zweiten Liga alle Vereine den Spielbetrieb bis Saisonende aufrechterhalten können und es somit rein sportliche Entscheidungen geben wird.
Das hoffe ich auch. Also das ist, man muss sagen, in der zweiten Liga ist es teilweise schwierig. Es ist das Niveau und in der zweiten Liga mit den Einnahmen, die da sind, zu bestehen, ist definitiv ein Thema. Die Unterstützung der höchsten Liga ist mit derzeit 3,6 Millionen ja nicht gering. Auch die Unterstützung des ÖFB, die Schiedsrichterkosten zu übernehmen, der Ligaball wird übernommen, dass man hier natürlich weiß, okay, der Admiral zweite Liga muss auch finanziell unterstützt werden, damit man im Sinne der Nachwuchsentwicklung, im Sinne eines durchgängigen Fußballsystems ein Modell hat, das funktioniert, unterstützen. Aber natürlich, bis zu welchem Maße ist überhaupt notwendig? Der Martin hat schon richtig gesagt, es sind 28 Clubs, wo eine riesige Breite ist, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch infrastrukturell, personell und vor allem, und das ist das Wesentlichste, in der Zielausrichtung. Und wenn man die unterschiedlichen Zielausrichtungen heranzieht und dann sagt, ja, wo will wer hin, ist es natürlich so, dass wir in der zweiten Liga derzeit einfach, aus meiner Sicht, schon zu viele Clubs haben, die Richtung erste Liga streben. Dafür sind wir nicht, diese wirtschaftliche Kraft haben wir in Österreich nicht. Und deswegen die Ligenreform haben wir gemacht damals 2016/17, weil eben zu viele Clubs schon, wo wir gewusst haben, es wird sich nicht mehr ausgehen mit 20 voll lizenzierten Profiklubs. Und deswegen 12 plus 3. Derzeit sind wir bei 12. 12 aus der höchsten Spielklasse und 5, 6 wollen auch noch sich lizenzieren lassen oder es wollen immer mehr noch nach oben und das wird dann irgendwann immer schwieriger. Und da glaube ich, muss man eben die richtigen Wege finden, dass man sagt, okay, 12, 16 ja, aber eben unter den richtigen Vorgaben und unter den richtigen Zielsetzungen. Also wenn ich das auch noch, um deine Frage zu beantworten, für heuer glaube ich auch nicht mehr, dass was passiert. Ich hoffe es nicht, ich bin auch sicher, dass wir heuer den Spielbetrieb vollständig durchführen. Mir geht es aber nicht nur um den Spielbetrieb, sondern natürlich geht es mir auch, am liebsten habe ich auch einen sportlichen Abstieg und keinen Zulassungsabstieg oder lizenztechnischen Abstieg. Deswegen ist bei mir so, ich hoffe, dass nach der Lizenzierung auch wirklich, dass es darum geht, drei sportliche Absteiger, drei sportliche Aufsteiger und nicht, wie wir es in den letzten Jahren des Öfteren hatten, anders.
Aber als Sie jetzt gesagt haben, 12 Bundesliga-Clubs und 6 Teams wollen da noch rauf, gibt es ja auch die Diskussionen, die Bundesliga mit der Vereinsanzahl zu erhöhen. Da halten Sie 12 Vereine weiterhin für optimal. Habe ich das richtig verstanden?
Optimal, ja, man kann es schon so ausdrücken. Unter dem Aspekt, dass aus meiner Sicht klar ist, wenn wir uns die wirtschaftlichen Kapazitäten in Österreich anschauen und den Markt und unter der Voraussetzung und Prämisse, die aus meiner Sicht sakrosankt ist, nämlich, dass es Auf- und Abstieg gibt und wir kein amerikanisches System haben, dass wir eben auch einen Auf- und Abstieg haben, das 12 plus 3 und dann sind wir schon bei 15, also Profiklubs in Österreich. Ja, jetzt 16, 14, ja, also das ist immer eine Schwankungsbreite. Das Zweite, was mir auch ganz wichtig ist, wegen den 12, eine Verbreiterung oder wenn man größer wird, bringt auch eine sportliche Verbesserung mit sich. Also umso breiter, umso mehr, umso weniger sportliche Dichte hat man, umso enger, umso mehr sportliche Dichte hat man. Aus meiner Sicht, auch wenn man von der Entwicklung spricht, was für unsere Lokomotive, für das Nationalteam quasi wichtig ist. Und 12 deswegen auch, weil der 10er-Modus einfach nicht spannend bespielt werden kann. Die 36 Runden, tut mir leid, was wir jetzt hätten bei 36 Runden von Spannungscharakter zwischen 5., 6., 7. und 8. Platz im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, zwischen 5., 6., 7. und 8. Platz, ist kein Vergleich und deswegen aus meiner Sicht das Richtige.
Ja, ja, dann schauen wir noch zum Entscheidungstag. Wie gesagt, am Sonntag gibt es den 22. somit letzten Spieltag im Grunddurchgang der österreichischen Bundesliga. Es ist möglich, dass am Ende drei Vereine über dieselbe Anzahl an Punkten verfügen, was den Kampf um die Meistergruppe betrifft. In erster Linie entscheidet das direkte Duell. Dann würden aber die Rechnereien unter dem Team stattfinden, der da die meisten Punkte geholt hat. Alfred, das ist jetzt alles gar nicht so einfach für uns manchmal nachzuvollziehen, aber schon gar nicht für die Fans. Wie kann die Bundesliga das Ganze wieder einfacher gestalten? Tordifferenz ist das erste Merkmal, das entscheidet über die Platzierung. Oder an was denkst du dann im weiteren Verlauf?
Das ist eine äußerst gute Frage, ja. Wie das,
oh, das freut mich aber.
Gemanagt werden kann, ja. Also ich glaube, in früheren Zeiten war es einfach das Torverhältnis oder die Tordifferenz. Und wenn die gleich war, von der Differenz her, waren die mehr geschossenen Tore ausschlaggebend. Sprich also, der offensiven Ausrichtung wurde mehr Gehör geschenkt als einer defensiveren. Daher, das, was jetzt der Fall ist, dass man eben dann vielleicht Gruppen hat mit drei Teams mit 33 Punkten oder und so weiter und so fort. Und dann müssen die direkten Duelle gegeneinander in einer eigenen Tabelle errechnet werden. Das ist natürlich für einen normalen Fan unter Anführungszeichen nicht so leicht nachzuvollziehen. Also die FIFA und die UEFA haben ja ähnliche Überlegungen, wie sie das managen wollen oder können, aber den Stein des Weisen hat noch keiner gefunden.
Ja, aber das ist eine Sache, die österreichische Fußball-Bundesliga entscheiden kann. Christian Ehmbauer, bleibt es dabei, dass man bei Punktegleichheit die direkten Duelle und wenn es mehrere Teams sind, in eigenen Tabellen zusammenfasst? Und gleich dazu die Frage, Punktehalbierung nach dem Grunddurchgang. Auch ein Thema, das ja aktuell oder auch immer wieder natürlich thematisiert wird.
Zur ersten Frage ist klar, also wir können jetzt gar nicht alleine entscheiden, muss ich dazu sagen, auch hier sind wir an die ÖFB-Regelungen gebunden, es steht in den ÖFB-Meisterschaftsregeln, das ist ja eine Vereinbarung zwischen den Landesverbänden und der Bundesliga, wo wir bis vor wenigen Jahren eben die Tordifferenz hatten. Die Steirer waren hier immer schon, die seit vielen Jahren schon gemeint haben, wir sollten von der Tordifferenz wegkommen. Bei uns, nur in Erinnerung rufen, bei uns liegt es ja daran, dass wir uns dem dann angeschlossen haben und das zur Änderung geführt haben und bei uns auch wollten, war ja das Aufstiegsrennen mit den Spielen zwischen Ried Klagenfurt mit dem 7-0 und 4-1 oder 5-1 war es, glaube ich, soweit ich es im Kopf habe, wo bei uns dann klar war, nein, wir müssen jetzt ändern, die Folgen daraus und eben das und ist aus meiner Sicht auch richtig. Ich finde, ja, es ist komplex teilweise. Also da, wenn man jetzt vor allem berechnet, diese gleiche Punkteregelung und dass man dann die Tabelle in der Tabelle machen muss zwischen den dreien. Aber es ist das Fairste. Es tut mir leid. Also aus meiner Sicht sollte man das nicht ändern und so beibehalten, weil es einfach Klarheit schafft und nicht irgendeine Möglichkeit, irgendeine Möglichkeit bei dem Spiel, dann muss man in die eine oder andere Richtung mehr Tore oder sonst irgendwie herumtun, sondern es geht auf das, was schon passiert ist, im direkten Duell und da wird gewertet untereinander. Ich finde es aus meiner Sicht richtig. Zur Punktehalbierung allgemein, ich muss aus Sicht der Bundesliga-Geschäftsstelle und im Sinne der Zentralvermarktung, wenn von uns erwartet wird, die TV-Rechte gut zu verkaufen, den Bewerbssponsoring gut zu verkaufen, dass ich die Punktehalbierung gut finde und für den Spannungscharakter einfach wesentlich ist. Dass dieser Spannungscharakter immer im Gegensatz natürlich zur sportlichen, wenn man sagen will, Fairness steht, ja, kann man argumentieren. Ich finde, es ist vorher vereinbart, es weiß jeder und damit ist es auch fair und jetzt nicht klassisch unfair, sondern es ist vorher vereinbart und bringt einfach in der Folge das Interesse, glaube ich, ist enorm, wenn man sich jetzt betrachtet, die Zuschauerzahlen des letzten Jahres mit den vor allem in der Meistergruppe, muss man natürlich sagen, aber auch in der Qualifikationsgruppe und auch im Herbst. Und wenn man dann betrachtet, gerade heuer, wenn man sich das erste Mal umgekehrt die Qualifikationsgruppe ansieht, wie es ohne Punktehalbierung wäre, und das ist dann natürlich etwas weniger spannend wird, finde ich sie gut, aber es ist eine Entscheidung der Clubs und ja, ist aus meiner Sicht so, dass es definitiv die kritischste Entscheidung wird, beziehungsweise.
Die wird jetzt entschieden dann bei der Hauptversammlung für die kommende Saison, die Halbierung, vor allem in der Qualifikationsgruppe geht es ja vor.
Wir werden es nächste Woche schon in der Clubkonferenz behandeln und fix dann in der Hauptversammlung ist es zu entscheiden, wenn eine Änderung kommt. Also alles, was geändert wird, muss dann entschieden werden, also muss dann mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Und da ist aus meiner Sicht klar, die Punkteteilung steht an oberster Stelle, dass sie eventuell geändert würde, wenn man die Rückmeldungen der Clubs bis jetzt betrachtet und von dem Gedanken, ja, die erspielten Punkte müssen auch alle erspielten Punkte
bleiben. Aber in der Quali-Gruppe in erster Linie,
oder? Genau, oder kurze Nachfrage, wäre das dann nur für die Qualifikationsgruppe, dass da die
Punktehalbierung wegfällt? Am Tisch liegen drei Modelle. Am Tisch liegt die Punktehalbierung beizubehalten, die Punktehalbierung zu streichen und die Punktehalbierung, das ist das, was diskutiert wurde, nur in der Qualifikationsgruppe zu streichen. Das ist eine reine Diskussionsgrundlage, meine Meinung habe ich jetzt eh schon kundgetan, was ich am besten finden würde, aber da geht es darum, was die zwölf Clubs dann beschließen, was ab 2026, 2027 gelten soll, und hier hoffentlich aber mit breiter Mehrheit. Das ist schon wichtig. Ich hoffe, dass dann Einigkeit besteht, selbst wenn es in die Richtung geht, dass es keine Punkteteilung mehr geben sollte.
Alfred, wo würdest du deinen Daumen heben? Qualifikationsgruppe? Punktehalbierung weg, Meistergruppe ja oder alles so beibehalten?
Ja, die Argumente sind ja divers. Wenn man die Punkteteilung abschafft, dann hat man sozusagen den Wahrheitsbeweis über die sportlichen Leistungen in reiner Form. Wenn man jedoch die Punkte teilt wieder, dann ist eben der Wert dieser Punkte, den man in den Grunddurchgang geholt hat, mit einem Faktor eben verkleinert. Was aus meiner Sicht aber ganz wichtig ist, ist, bist du in der Qualifikationsgruppe, dann geht es um den Abstieg. Und Abstieg kann immer wieder, ja genau, gegen den Abstieg natürlich, du hast recht. Und Abstieg kann immer etwas bedeuten, dass man lange nicht mehr vielleicht hinaufkommt. Jetzt denke ich an Admira, an St. Pölten, an Ried, die fighten jetzt schon 2-3 Jahre oder noch länger, dass sie wieder in die Bundesliga kommen, dass ein Abstieg kann dich auf mal für eine geraume Zeit raus katapultieren aus dem Konzert der großen 12 Vereine in Österreich. Heißt also, das sollte die, sagen wir so, Punktewahrheit durchschlagen. Anders gesagt, keine Punkteteilung im unteren Bereich in der Qualifikationsgruppe, bitte.
Ja, deine Meinung?
Alfred, darf ich nur ergänzen? Ich möchte nur, ich glaube, wenn es wichtig ist auch.
Unbedingt.
Der erste Punkt ist, wir haben 2016, 17, wir haben ja nicht nur bei einer 50-prozentigen Punkteleistung, wir haben ja alle Rechenbeispiele, wir haben auch mit 25, 33%, also in alle Richtungen, wir haben wirklich die Skala dann aufgelistet bekommen, wie oft passiert es, dass eine Entscheidung dann anders ist. Wir sind da genau im Schnitt, also es war so im Schnitt, einmal alle 10 Jahre oder 7 Jahre waren es, glaube ich, wird ein Meister anders sein, als er bei ohne Punkteteilung hätte und einmal auch der Absteiger. Dass das für die Admira bitter war, ist klar, nur eben trotzdem vorher bewusst. Und der zweite wesentliche Punkt, den du gesagt hast, ja, das sehe ich als das größte Problem, dass wir aufgrund der Ligenreform, dass wir die zweite Liga mehr zur dritten Liga runtergebracht haben, mit der Zulassung und von der Lizenzierung weg, und der Abstand zwischen erster und zweiter Liga zu groß geworden ist, dass die Panik vor dem Abstieg so groß ist. Und ich glaube, dass man da eigentlich entgegenwirken muss, dass der Abstieg besser abgefedert wird, dass die Panik vor dem Abstieg nicht mehr so groß ist. Es ist natürlich in erster Linie finanziell, Nur damit könnte man auch die Angst etwas nehmen, weil wir werden immer die wenn man so sagen will, Fahrstuhlclubs oder die einmal rauf, einmal runter gehen haben. Und man muss, wir wollen ja keinen Club weg haben. Wir wollen ja nicht, dass ein Abstieg dann gleichzeitig das Ende des Clubs bedeutet. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, den wir intern mit den Clubs auch diskutieren müssen. Wie kann man den Abstieg umgänglicher machen, dass man auch,
in der Premier League
im ersten Jahr gleich wieder aufsteigen muss, sondern auch das zweite, dritte Jahr noch.
Ja, wie in der Premier League, wo es einfach abgefedert wird, finanziell.
Ja, mal der andere finanzielle
Richtung. Ja, aber auf
jeden Fall. Nein, das ist völlig recht. Ja, klar, in die Richtung denke.
Ja, und dann abschließend noch, wie zufrieden sind Sie mit den Zahlen, was die Fans in den Stadien betrifft? Austria Lustenau bekommt jetzt zum Beispiel ein neues Stadion beim TSV Hartberg. Da gibt es viele Diskussionen. Wir hoffen auf ein positives Endergebnis. Wo sind Sie insgesamt noch Verbesserungspotenzial bei der Infrastruktur der Bundesligisten? Wie kann das Format noch attraktiver gestaltet werden?
Ja, also gerade was in der Infrastruktur seit Beginn der Offensive 2011 alles passiert ist, ist egal. Egal, ob es die neuen Linzer Stadien sind, die großartig sind, selbst was in Altach, die Wiener Stadien. Jetzt natürlich, wir haben noch ein paar Stadien, die auch alle agieren und agieren wollen, wie beispielsweise Hartberg oder beim WRC sind auch schon Gedanken da, was man alles machen könnte. Also die Infrastruktur ist und bleibt für mich ein Schlüssel zum Erfolg. Ich sage immer wieder, wir sind Freizeitdienstleister, der Kunde will heutzutage, und das ist der Wohlstand, man will schnell zum Stadion kommen, man will schnell aus dem Stadion oder aus dem Kino oder sonst wo auch wegkommen, man will dort was zum Trinken haben können oder zum Essen oder man will einfach das ganze Angebot haben. Und das ist einfach notwendig, unabhängig, dass das Wesentliche ist, dass das Spiel am Platz ein gutes ist und Spaß macht und spannend ist. Und deswegen bleibt Infrastruktur für mich einfach wirklich ein Schlüssel zum Erfolg. Darüber hinaus, von den Zuschauerzahlen sind ja mehrere Aspekte. Die neuen Linzer Stadien jetzt mit der Steigerung, dass wir bei 8.000 Zuschauern im Herbst sind, brauchen wir nicht reden. Super, also genau da wollen wir hin. Hoffnung ist natürlich, dass wir jetzt mit der Meistergruppe es schaffen, dass wir zumindest unter die Top 3 der Alltime Highs kommen. Also dass wir die Saisonen 2007, 2008 und 2008, 2009, die ja die zwei Spitzensaisonen waren mit der Heim-Euro, dass wir zumindest daran anschließen. Aber in weiterer Folge natürlich, wir schauen in die Schweiz, wo es einen 10.000er Schnitt gibt, allerdings auch eben mit fünf Clubs, die immer über 20 haben. Oder selbst wenn ich nach Schweden schaue, wo sie auch knapp einen 10.000er Schnitt haben, dass es natürlich noch weiter geht. Allerdings mit dem Bewusstsein, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir sehr zufrieden sind, dass sich das vor allem nach Corona so entwickelt hat und hoffentlich aber die Kurve weiter nach oben geht.
Ja, und dann noch eine Frage an Sie, Christian Ebenbauer. Wo werden Sie den kommenden Sonntag verbringen, eventuell in einem Stadion? Oder werden Sie sich die Fünferkonferenz, den Kampf um die Meistergruppe auf Sky live ansehen?
Nach derzeitigem Stand bin ich bei Sky, ja.
Sehr schön, das hören wir sehr gerne. Alfred, dich frage ich jetzt gar nicht, wer es in die Meistergruppe reinschafft. Du würdest es mir ohnehin nicht verraten, oder?
Nein, okay. Ganz und gar nicht.
Dann frage ich Martin.
Ich glaube, sechs Teams
schaffen. Ja, aber jetzt macht drei aus vier Hartberg, Klagenfurt, Rapid und die Wien Austria.
Nein, ich sage es dir ganz ehrlich. Ich glaube, dass die Austria nicht gegen die WSG gewinnt. Und dadurch ist alles andere Makulatur. Also.
Ja, an dieser Stelle übrigens, weil du sagst, gegen die WSG Tirol, leider, Thomas Silberberg hat heute bekannt gegeben, dass er mit Saisonende aufhört als Cheftrainer der Tiroler. Riesenverlust. Schöne Grüße an Thomas Silberberger, sehr schade auch aus unserer Sicht. Alfred, möchtest du dazu noch ein Statement abgeben? Er wird uns sehr fehlen als Trainer in der Bundesliga, Thomas Silberberger, so viel ist sicher.
Er wird uns nicht fehlen, weil er gleich wieder in der neuen Saison schon wieder dabei sein wird. Oh, als Trainer. Und ich hoffe sehr stark, der Thomas Silberberger ist eine große Figur. Den brauchen wir.
Christian Ebenbauer, Sie stimmen
absolut zu. Absolut. Thomas Silberberger, Bereicherung für die Liga gewesen, egal ob am Platz oder als Interviewpartner. Immer gut gewesen. Und ich hoffe, dass er wieder schnell bei uns irgendwo auftaucht.
Ja, großen Respekt und schöne Grüße an Thomas Silberberger. So, Martin, wir haben gesagt, 40 Minuten wird der Podcast heute wohl dauern. Jetzt sind wir bei einer Stunde angelangt.
War Verlängerung.
Ja, insgesamt eine Verlängerung hat es noch gegeben, aber ich glaube, wir hätten hier auch noch 2-3 Stunden weiter diskutieren können. So viele Themen gibt es einfach, ist unglaublich spannend und auch mit so solch einem tollen Gast sprechen wir dann gerne etwas länger. Da bedanke ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank an den Vorstandsvorsitzenden der Admiral Bundesliga, Christian Ebenbauer, fürs heutige Dabeisein. Und wir sind vor allem auf das Sportliche am kommenden Sonntag in der Bundesliga gespannt. Hoffen, dass die Leistungen auf dem Fußballplatz dann in Zukunft wieder im Fokus stehen. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein, Christian Ebenbauer.
Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Ein großes Dankeschön. Es bleibt spannend. Wir befinden uns ja inmitten einer internationalen Woche mit Champions, Europa und Conference League. Also, da gibt's noch reichlich an spannungsgeladenen Fußball. Danke, Alfred. Danke, Martin.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. Am Mittwoch gibt es in der Champions League die Achtelfinale-Rückspiele. Manchester City gegen den FC Kopenhagen und Real Madrid gegen RB Leipzig. Einen Tag später folgt der Super Donnerstag. Sturm Graz zum Beispiel empfängt im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League um 18.45 Uhr Lille aus Frankreich. Am Samstag gibt es in der Admiral Bundesliga das Heimspiel des LASK gegen die Salzburg. Und am Sonntag folgt mit 5 Partien der Kampf um die Meistergruppe. Wer schafft es noch in die Top 6? Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.